Radio 1. Die Profis.
Demokratie braucht Erfolgsgeschichten, sagt der Politikwissenschaftler Jascha Munk und untersucht genauer, welche Rolle Diversität, also Vielfalt, in Demokratien und in diesen Erfolgsgeschichten spielen kann. Daraus ist ein Buch geworden, das heißt Das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Und den Autor, seines Zeichens Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins Universität in Washington D.C., habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Munk.
Schönen guten Morgen.
Sie haben sich angeschaut, wie und woran Demokratien scheitern. Welche Gründe haben Sie ausgemacht?
Also zunächst mal ist Diversität in einer Demokratie tatsächlich schwierig. Wir sehen in der Geschichte, dass sehr viele der größten Konflikte der Menschheit entstanden, weil Leute, die verschiedene Ethnien hatten, verschiedene Hautfarben hatten, verschiedene Religionen hatten, sich eben sehr oft bekriegt haben. Und wir sehen auch aus der Psychologie, dass Menschen eine sehr starke Tendenz haben zu sagen, die Leute, die irgendwie sind wie ich, die bevorzuge ich und die, die außen stehen, gegen die diskriminiere ich. Deshalb ist es tatsächlich zunächst einmal eine große Herausforderung, mit dieser neuen Diversität in unserer Gesellschaft erfolgreich umzugehen.
Also so viel vielleicht zur Bedrohung. Dann sehen Sie aber ja ethnische und kulturelle Vielfalt auch als Bereicherung. Inwiefern?
Zuerst einmal ist das Wichtige, dass wir mittlerweile eine sehr diverse Gesellschaft sind. Wenn wir uns heute Berlin anschauen, wenn wir uns heute Deutschland anschauen, ist das natürlich ein Land, das durch die Nachfahren von Gastarbeiter, durch Nachfahren von Geflüchteten sehr divers geworden ist. Deshalb stellt sich für mich die Frage gar nicht, ob wir das jetzt mögen oder nicht, sondern wir müssen, wenn wir eine erfolgreiche, friedliche Gesellschaft sein wollen, eine positive Zukunftsvision daraus finden. Wir müssen die Vision einer Gesellschaft zusammenbauen, in der die meisten Menschen auch gerne leben würden. Und genau darum geht es in meinem Buch.
Jetzt geht ja die demokratische Entwicklung in Deutschland, in anderen Ländern auch immer weiter und immer mehr Gruppen melden an, wir wollen hier mitreden, wir gehören auch dazu. Das ist doch eine Erfolgsgeschichte, oder nicht, dass wir immer inklusiver werden? Wir sind ja da noch lange nicht am Ende.
Ich glaube, das stimmt. Was mich momentan erstaunt, ist ein Pessimismus, den es rechts und rechts außen gibt, wie ja auch in der Reaktion auf dieses missverstandene Tagesthemeninterview. Aber auch unter meinen Freunden, die ja links stehen, gibt es einen tiefen Pessimismus. Rechts außen heißt es dann, Einwanderer könnten sich gar nicht wirklich integrieren, weil sie irgendwie minderwertig seien. Links und links außen heißt es dann manchmal, unsere Gesellschaft sei so rassistisch, so diskriminatorisch, dass es für Neuankömmlinge überhaupt nicht möglich sei, hier Erfolg zu haben. Und ich habe mich im Detail mit der Empirie auseinandergesetzt und zum Glück stimmt das einfach nicht. Die meisten Kinder und Enkel von Zuwanderern haben eine große Bildungserfolgsgeschichte, eine große Erfolgsgeschichte dann auch bei der Arbeit, bei den Löhnen. Ich bin 1982 geboren. Diese Transformation sehen wir hier schon im Land. Deutschland ist heute auf ganz natürlichere Weise vielfältig, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
Was machen Sie denn als Grund dafür aus, dass wir darüber nicht froh sein können? Also dass wir da lieber ein Minuszeichen davor setzen als ein Plus?
Es geht mir nicht um Minuszeichen oder Pluszeichen. Es geht mir dafür, dass wir aus der Geschichte lernen, wie schnell diverse Gesellschaften durchaus auch schiefgehen können, wie schnell es da durchaus auch zu Gewalt, zu extremer Diskrimination, selbst zu Genoziden kommen kann. Deshalb müssen wir sozusagen ernst nehmen, wie wichtig dieses Projekt ist. Aber es gibt natürlich auch Pluszeichen. Und ich finde, gerade im Vergleich zu diesen anderen Gesellschaften in der Geschichte, zu vielen anderen Gesellschaften in anderen Teilen der Welt, stehen wir hier momentan sehr gut da. Und daraus können wir tatsächlich auch einen wirklichen Optimismus für die Zukunft schöpfen.
Und jetzt kommt hier das ins Spiel, was Sie Kulturpatriotismus nennen. Den begreifen Sie als halb wildes oder halb gezähmtes Tier. Und ich zitiere mal, wenn man den schlimmsten Leuten die Möglichkeit überlässt, dessen gewalttätigste Instinkte anzustacheln, kann er schrecklichen Schaden anrichten. Wenn es anständigen Leuten gelingt, den Patriotismus zu zähmen, kann er sehr nützlich sein, weil er den Bürgern moderner Staaten einen Grund gibt, sich füreinander einzusetzen. Jetzt halte ich Patriotismus, muss ich sagen, für ein ohnehin schwieriges Konzept, weil man dabei schnell dann rauskommt auf eine zufällige Eigenschaft, also Geburtsort, Geburtsland, grundlos stolz zu sein. Das hat in Deutschland zwar Tradition, aber keine gute. Also worauf soll ich denn jetzt als Kulturpatriotin stolz sein? Meine Sprache, Goethe oder Schnitzel?
Also zunächst mal sehen wir gerade auch in der Ukraine, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl extrem wichtig ist. Dass ein Patriotismus Menschen dazu inspirieren kann, für das Gemeinwohl auch das Leben zu riskieren, wenn es zum Beispiel von einem Diktator überfallen wird. George Orwell hat im Zweiten Weltkrieg gesagt, dass wenn die britischen Intellektuellen es geschafft hätten, den Engländern den Patriotismus auszureden, die Nazis im Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten und die SS-Leute schon in den Straßen Londons patrouilliert hätten. Also der Patriotismus kann durchaus auch etwas Positives sein. Er darf sich natürlich nicht auf die Ethnie stützen. Das ist natürlich nicht ein Nationalismus, der sagt, die einzigen, für die ich mich hier solidarisiere, sind die, die auch schon Großeltern und Urgroßeltern hatten, die in Anführungszeichen echte Deutsche waren. Das müssen wir also ein bisschen zur Seite schieben. Es gibt einen zweiten Patriotismus, von dem Philosophen oft reden, einen Verfassungspatriotismus, in dem wir sagen, worauf können wir stolz sein, womit können wir uns identifizieren? Na, zum Beispiel mit dem Grundgesetz und den Errungenschaften der Bundesrepublik. Das finde ich durchaus richtig, aber die meisten Menschen interessieren sich nicht so sehr für Politik. Vielleicht auch hier die meisten Hörer sagen nicht, wenn ich daran denke, was ich an meinem Mann mag, womit ich mich identifiziere, dann denke ich nicht an Artikel 7 oder Artikel 11 des Grundgesetzes, sondern es geht eben um ganz viel konkretere Sachen. Klar, Goethe ist wunderschön. Es gibt Teile, natürlich nur Teile der deutschen Geschichte, mit denen man sich durchaus identifizieren kann. Aber es geht mir hier um eine Alltagskultur, die auf ganz natürliche Weise divers und dynamisch ist. Es geht um die Liebe zu Städten und Landschaften, zu Geschmäckern und Gerüchen, zu von mir aus auch Fernsehpromis und TikTok-Stars, um das gelebte Leben im Land. Und ich finde, das unterschätzen Menschen immer. Wir haben bei aller großen Unterschiede zwischen Berlin und München und Kiel und Menschen, die vielleicht aus Deutschland stammen und Menschen, die zugewandert sind, eine echte gemeinsame Kultur aufgebaut. Aufgrund dieser identifizieren sich die meisten Menschen auf ganz natürliche Weise mit Deutschland. Und diese Art des kulturellen Patriotismus ist für mich etwas Positives, denn gerade sie sorgt dafür, dass wir nicht nur sagen, hey, du bist jetzt irgendwie anders, du kommst woanders her, du siehst anders aus, sondern dass wir auch sagen können, wir haben etwas gemeinsam, wir können auch miteinander solidarisch sein.
Wenn Sie jetzt sagen, Gerüche, Landschaften, gemeinsame Erfahrungen vielleicht auch, höre ich da bei Ihnen auch so auf zarten Pfoten das Wörtchen Heimat ankommen, dass das Innenministerium ja auch unter der neuen Regierung, glaube ich, noch nicht abgelegt hat?
Also das Wort Heimat ist nicht das, was mir irgendwie natürlich über die Lippen kommt. Aber wenn Leute sagen, natürlich, ich bin hier aufgewachsen, das ist eben die Alltagskultur, die ich kenne. Und obwohl ich natürlich auch manchmal Kritiken an ihr habe, ist sie etwas, mit dem ich mich identifiziere, die für mich auch ganz natürlich Teil meines Vorstellungshorizonts ist, dann können wir auch gerne Heimat sagen. Aber es ist doch interessant, dass man zum Beispiel niemandem sagen würde, wenn du jetzt sagst, du bist stolz, du bist Berliner oder du identifizierst dich mit Berlin, dass das irgendwie seltsam sei. Und trotzdem gibt es auch in Berlin sehr verschiedene Viertel, sehr verschiedene Menschen, die auf eine bestimmte Weise vielleicht nicht so viel gemeinsam haben. Doch glaube ich, dass es recht natürlich ist zu sagen, ich liebe Berlin bei allen Problemen und identifiziere mich damit auch positiv. Ich glaube, gleichzeitig kann man eben auch auf dieselbe Weise sich als Deutsch fühlen und übrigens auch gleichzeitig auf dieselbe Weise europäisch. Wenn wir diese Identitäten gegeneinander ausspielen, haben wir ein Problem. Wenn wir Leute dazu ermutigen, gleichzeitig diese verschiedenen Identitäten zu haben, ist das, glaube ich, etwas Positives für die Demokratie.
Das sagt uns Jascha Munk. Er ist Politikwissenschaftler und ausführlicher geschrieben und beschrieben hat das in seinem neuen Buch. Das heißt, das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Erschienen ist der Band im Drömer Verlag und dafür 22 € zu haben. Besten Dank für das Gespräch und die Zeit heute früh, Herr Munk.
Vielen schönen Dank.